hört, es ist eine große Erweckung ausgebrochen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Große Freude, davon wird berichtet. Die Menschen sind glücklich, dass es geistliche Durchbrüche gegeben hat. Gestern war Kreisrat der freievangelischen Gemeinden in Lippstadt und da hat zum Beispiel ein Kollege aus Holzwickede erzählt, da gibt es eine kleine freievangelische Gemeinde, wie sehr sie sich gefreut haben, als sie jetzt wirklich mal erlebt haben, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Sagt, das haben wir so lange nicht erlebt und die Freude war richtig groß. Und so könnt ihr euch das in Samaria vorstellen. Die Leute waren wirklich glücklich. Philippus, der dort gepredigt hat, hat sich gefreut. Im Himmel wird gefeiert, die Leute haben auch gefeiert. Aber wo es Durchbrüche gibt, gibt es manchmal auch genau das Gegenteil, nämlich Anfeindungen. Martin Luther hatte schon mal zu Recht gesagt, ihr seht es hier oben, wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle daneben. Der Satz ist bekannt, glaube ich. Denn von Anfang an wird das Evangelium umkämpft. Als Jesus noch selber gepredigt hat in Israel und da wird es bekämpft durch tote Traditionen, durch starre Gesetzlichkeit und man möchte das unterdrücken und Jesus stirbt ja auch letztlich an der Gegnerschaft der Schriftgelehrten. Jetzt in Samaria ist es was anderes, da ist es esoterische Frömmigkeit, so ein okkultes Durcheinander, Religionsgemisch und da sind manche Leute auch nicht glücklich, dass plötzlich da Menschen zum Glauben kommen oder auf jeden Fall gibt es eine Vermischung. Darum, in dem Text heute geht es um Vollmacht, wo man sieht, es geschieht etwas und auf der anderen Seite um Irrtum. Und jetzt lesen wir den Abschnitt, der ist ein bisschen länger, aber ihr könnt hier mitlesen. Apostelgeschichte 8, 9 bis 25, da heißt es, schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon, ein Magier, der von sich selbst sagte, dass er ein Großer sei. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seinen Bann und alle hingen ihm an, klein und groß. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben und Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon selbst glaubte und empfing die Taufe. Er begann, Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte: Gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Kehre dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Gedanken, denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen in der Ungerechtigkeit. Betet ihr für mich zum Herrn, rief Simon, damit mir nichts von dem Schrecklichen zustoße, wovon ihr gesprochen habt. Nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samariens Halt, um auch dort die Botschaft zu verkünden. Ein interessanter Text, über den man wahrscheinlich noch nicht so oft eine Predigt gehört hat. Drei Gedanken, wie meistens. Das erste habe ich überschrieben, die Vollmacht der Apostel. Also man erfährt in diesem Abschnitt etwas über die Vollmacht der Apostel und Philippus. Philippus predigt, Zeichen und Wunder geschehen. Menschen, die krank werden, werden gesund. Menschen kommen zum Glauben, werden befreit aus ihrer Vergangenheit. Und wie gesagt, es war große Freude Und dann erfahren wir, dass die Apostel kommen, Petrus und Johannes, und unter Handauflegung der Apostel erhielten die Samaritaner jetzt den Heiligen Geist. Es kommt sozusagen zu einem zweiten Pfingstfest. Da wird ein ähnliches Wort gebraucht wie in Apostelgeschichte 2. Es gab erst Pfingstfest in Jerusalem, jetzt gibt es Pfingsten sozusagen in Samaria, eine Erweckung, ein Aufbruch. Das ist ein Text, der manche Christen verwirrt und irritiert hat, weil normalerweise kennen wir das anders. Jemand kommt zum Glauben, bekommt den Heiligen Geist. Hier fragt man sich, ist die Reihenfolge jetzt ein Muster? Muss das immer so sein? Es gibt Christen, die sagen, das müsste immer so sein. Es gäbe zwei geistliche Bekehrungen, die man bräuchte. Manche sagen, das ist eine Ausnahme, die sich nicht wiederholen wird. Ich kann da heute nicht exegetisch drauf eingehen in der Fülle. Für die, die im Wochenverteiler sind, wenn ihr da wirklich Interesse habt, ich habe euch da was beigefügt, 10 Seiten oder so von John Stott. Wer das noch haben möchte, melde sich bei mir. Der setzt sich hervorragend damit auseinander. Ich werde jetzt nur die Quintessenz verraten, weil sonst wäre die Predigt schon mit dem einen Punkt durch. So, wie verhält sich es jetzt also im Gesamtkontext der Bibel mit dem Heiligen Geist? Wir erfahren in Johannes 3 im Gespräch von Jesus mit Nikodemus, dass Jesus dem Nikodemus sagt, jemand muss neu geboren werden aus dem Geist Gottes. Also da wird schon gesagt, ne, also jemand kann nur zum Glauben kommen, wenn er den Geist Gottes empfängt. Dann erfahren wir aus der Pfingstpredigt von Petrus, wo Petrus er predigt, stellt euch vor, der predigt mit Vollmacht, die Leute sind erschüttert, getroffen, weil sie Jesus gekreuzigt haben, erkennen, dass sie Sünder sind und sie fragen Petrus, was sollen wir jetzt tun, wenn wir erkannt haben, dass wir falsch gehandelt haben? Und Petrus gibt ihnen diese Antwort in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße, ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und genau das geschieht. In einem Moment kehren die um, bekommen den Heiligen Geist und lassen sich sofort taufen, ohne irgendwie eine Verzögerung. Paulus, der stimmt sozusagen dem Petrus zu. Paulus sagt uns das Gleiche. Es ist immer gut, die Bibel im Gesamtkontext zu lesen, nicht an einer Stelle eine Lehre von zu machen. Paulus schreibt im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da wird also gesagt, wer zum Glauben kommt, bekommt den Heiligen Geist als Siegel, als Zeichen, dass er jetzt zu Jesus gehört. Denn daran kann ich mich verlassen, dass ich sagen, ich gehöre jetzt zu Gott, der hat sein Zeichen auf mich gemacht, ich gehöre zu ihm. Aber warum erhalten also jetzt die Samaritaner den Heiligen Geist erst später? Das ist also nicht das Übliche. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es Samaritaner sind und damit, dass Petrus von Jesus mal als den Schlüssel des Himmels übertragen bekommt, dass Petrus und die Apostel erst bestätigen müssen, dass das die Samaritaner, die lange Zeit Feinde waren, Gegner waren, verachtet waren, jetzt Christen werden dürfen. Also Petrus muss das als Apostel sozusagen einmal bestätigen. Das ist eine Ausnahme, eine geschichtliche Ausnahme. Die werden jetzt offiziell ins Reich Gottes aufgenommen, obwohl sie vorher nicht zu den von den Juden verachtet wurden, dazugehört waren, ausgeschlossen waren. Geoffrey Lampe, der hat mal das so formuliert, könnt ihr lesen. An diesem Wendepunkt der Mission war zusätzlich zur üblichen Taufe von Bekehrten etwas weiteres erforderlich. Den Samaritanern musste ohne den Anflug eines Zweifels bewiesen werden, dass sie wirklich Glieder der Gemeinde geworden waren. Eine bisher noch nicht dagewesene Situation erforderte ungewöhnliche Methoden. Also wenn die Apostel ihnen die Hände auflegen, signalisiert das, dass sie sich mit den Gläubigen aus Samarien jetzt identifizieren, sich von ihnen nicht mehr abgrenzen, dass die sagen, die gehören jetzt zu uns. Das sind nicht mehr Leute, die wir aus dem Weg gehen, das sind jetzt unsere Brüder, unsere Schwestern. Der Kirche Jesu ist etwas gelungen, was das jüdische Volk über 900 Jahre nicht geschafft hat, nämlich das Nordreich, wo jetzt die Samaritaner lebten, und das Südreich, das Reich Israel war ja getrennt, wieder zu vereinen unter der Herrschaft von Jesus. Die Juden haben es nicht hinbekommen, ne? Die haben sich abgegrenzt von den Samaritanern. Und die Gemeinde schafft das, was 900 Jahre nicht möglich war, dass Christen, die sich eigentlich, also Menschen, die sich eigentlich hassten, jetzt gegenseitig in eine Familie geboren werden. Diese Macht hat Gott noch heute. Das geschieht heute. Ich habe gelesen von einem Gottesdienst, wir haben auch ein paar ukrainische Geschwister unter uns, von einer Gemeinde, in der Russen und Ukrainer zusammen Gottesdienst feiern können, weil sie sagen, in der Gemeinde bin ich nicht Ukrainer oder ich bin nicht Russe, sondern ich bin Kind Gottes. Meine Nationalität ist im Himmel. Und darum schaffen die das heute auch, wenn sie Christus in der Mitte haben, Grenzen zu überwinden, die manchmal unvorstellbar sind. Das ist nicht leicht, aber Gott kann es schaffen bis heute. Und deshalb kann man nur Gott danken, dass er diese Vollmacht hat und sowas vereinen kann, was eigentlich nicht zusammenpasst. Und das wird Jesus auch weiterhin tun, bis er wiederkommt. Der zweite Gedanke, ich muss jetzt vorweg sagen, das ist der längere, die Irrtümer des Simon. Jetzt erfahren wir etwas über Simon den Zauberer. Wer in der Kirchengeschichte mal schaut, manche Kirchenväter haben über ihn interessante Sachen erzählt. Wir wollen jetzt bei dem bleiben, was in der Bibel steht. Da steht nur diese Geschichte über ihn. In der Kirchengeschichte wird er dann später der Chef aller Sekten sozusagen. Aber in der Bibel erfahren wir das von ihm nicht. Für ihn, was Sie hier sehen, ist aber, dass Simon stellvertretend steht für manche Irrtümer, die auch du und ich tun können, die uns gefährden können. Und drei davon möchte ich nennen. Das erste, der Irrtum des überheblichen Stolzes. In dem Text erfahren wir, dass Simon die Menschen in seinen Bann gezogen hat. Sie nennen ihn die große Kraft Gottes. Und der mochte das, dass man ihn so nannte. Und er fand sich auch selber so. Er sagt nämlich, oder von ihm selber heißt es, Apostelgeschichte 8, Vers 9, Simon, ein Magier, der von sich selbst sagte, dass er ein Großer sei. Also wer sich das selber immer zusprechen muss, hat vielleicht ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl, weiß ich nicht, aber oder er ist sehr von sich überzeugt. Er tut es so. Und jetzt, wir kennen, Philippus kommt in die Stadt, predigt das Evangelium und jetzt treten die beiden sozusagen, ohne dass sie es wollen, in einen Widerstreit. Auf der einen Seite Philippus, auf der anderen Seite jetzt der Zauberer, Simon. Die Zuhörer sind die gleichen. Ich stelle euch das mal gegenüber, ich habe das mal mitgebracht. Simon wirkt Wunder. Also irgendwie hat er es geschafft, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun kann. Kann man nachlesen in Vers 11. Philippus hat Wunder gewirkt, also letztlich Gott, aber Philippus, Gott hat durch Philippus gewirkt. Kann man nachlesen, Vers 6 und Vers 13. Beide ziehen Menschenmengen an. Der Zauberer hat Leute fasziniert. Philippus, das Evangelium hat Leute fasziniert. Simon versetzt die Menschen in Erstaunen und von Philippus erfährt man genau das Gleiche. Simon behauptet, er hat große Macht und bei Philippus sieht man diese große Macht, er heilt mit großer Macht. Obwohl vieles gleich ist, ist das Wesentliche verschieden. Das seht ihr auf der nächsten Folie. Einmal weiterklicken bitte. Denn Simon, der verkündigt nur sich selbst. Er will ja der Große genannt werden. Er möchte selber groß rauskommen. Philippus predigt nicht sich, sondern Philippus predigt Christus. Er predigt Jesus und stellt nur Jesus in den Mittelpunkt. Der Simon möchte groß rauskommen und Philippus, der gibt alle Ehre Jesus. Vieles ist gleich, das Wesentliche ist aber unterschiedlich. Warum? Im Kern seines Wesens war Simon ein stolzer Mensch durch und durch. Und Stolz hat die Gefahr, dass man sich von Gott wegdreht, von Menschen wegdreht und sich sozusagen nur noch um sich selbst dreht, weil man ja selber der Große, der Besondere ist. Der Reformator Calvin, Johannes Calvin, hat das so beschrieben, ihr könnt es hier lesen: Der Stolz der Menschen ist so unermesslich, dass sie stets nach Möglichkeiten suchen, um sich selbst zu erhöhen. So ein Mensch war Simon der Zauberer oder der Magier. Wer stolz lebt, der hat ein großes Problem, denn Gott kann mit stolzen Menschen wenig anfangen. Das klingt jetzt hart, aber Gott hat eine klare Meinung zu Stolz, weil Stolz ja Gott aus dem Leben ausschließen möchte. Darum sagt zum Beispiel Jakobus in Kapitel 4, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also du und ich, wir sind eingeladen, nicht uns selber groß zu machen, wie der Simon das gemacht hat, sondern sind eingeladen, Jesus groß zu machen, ihm die Ehre zu geben, uns unter Gottes Hand zu beugen. Ein zweiten Irrtum, den man bei ihm findet, wenn ihr weiterklickt, der Irrtum des oberflächlichen Glaubens. Wenn Evangelium verkündet wird, passiert eigentlich immer meistens etwas, dass Dinge sich scheiden und trennen. Wenn das Evangelium verkündet wird, passiert das, was in Samaria passiert. Zum einen kommen Menschen zum Glauben. Da sind Menschen so getroffen vom Evangelium, als sie hören, dass Menschen Sünder sind, Rettung brauchen. Da sind Menschen in Samaria, die trifft das im Herz und die sagen, ja, das bin ich, ich brauche Rettung. Die wenden sich an Jesus, nehmen Jesus als Herrn auf, erleben Vergebung ihrer Schuld, werden neue Menschen. Das sind die eine Gruppe. Wenn man aber Evangelium predigt, passiert auch ein zweites. Es gibt auch Menschen, die sich dann klar davon trennen und sagen, mit diesem Mist möchte ich nichts zu tun haben. Das ist was für Dumme oder für Idioten. Ich brauche das nicht, ich komme alleine zurecht. Die eine klare Meinung gegen Jesus haben. Und jetzt erfahren wir in dieser Geschichte, dass es noch eine dritte Gruppe gibt, nämlich eine Gruppe von religiösen Menschen, die Jesus in ihr Leben irgendwie dazunehmen, aber eher so fromm wie einen Mantel über sich ziehen. Und so jemand war der Simon, das möchte ich erklären. Apostelgeschichte 8, Vers 13 heißt es von ihm, auch Simon selbst glaubte und empfing die Taufe. Und an ihm sieht man jetzt den Unterschied zwischen oberflächlichem Glauben und echtem Glauben. Das erkläre ich gleich. Aber Philippus, bei dem er zum Glauben kam, kann ja nur vor den Kopf gucken. Der kann den Menschen, kann nicht ins Herz sehen. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Girolamo Savonarola. Das war einer der großen Prediger des 15. Jahrhunderts. Da war irgendwo in der Kathedrale in Florenz. Neu als Priester hingekommen, er kommt das erste Mal in Gottesdienst und sieht eine ältere Dame von einer Marienstatue knien und beten, denkt sich noch nicht viel dabei. Jeden Tag, wenn er kommt, sieht er diese Frau dort vor der Marienstatue knien und sagt dann irgendwann zu seinem Kollegen, der schon länger da ist, diese Frau kommt ja jeden Tag und betet vor der Mutter Maria, also das muss ja sehr ernsthaft sein, ihr Glaube muss tief sein. Und der ältere Priester, der die Frau lange kennt, der erklärt ihm dann und sagt, das sieht so aus, aber weißt du, die Geschichte hinter dieser Geschichte ist, der Bildhauer, der die Maria geschaffen hat, dieses Bildnis geschaffen hat, der hatte damals eine Frau gesucht, die also dafür, wie nennt man es, Probe gesessen hat, Modell gesessen war, also als Modell da war. Und er hat gesagt, und diese Frau war früher dieses junge Modell und sie sitzt jetzt da und betet eigentlich nicht Maria an, sondern das, was sie einmal gewesen ist. Also er kannte sie, sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht sagen können. Man kann nur vor den Kopf gucken, du kannst Menschen nicht ins Herz sehen. Aber wenn man den Kontext dieser Geschichte anschaut, sieht man, der Simon hat das Evangelium nicht richtig verstanden. Der war fasziniert von den Wundern und Zeichen, die der Philippus gesagt hat. Der glaubte an die Zeichen und Wunder, aber nicht unbedingt ans Evangelium. Von Erlösung und Umkehr, das sehen wir nachher, das hat er nicht richtig begriffen. Das sieht man auch, wenn er bittet, dass man ihm die Macht, er möchte sich die Macht kaufen, den Heiligen Geist verleihen zu können. Daran sieht man, der ist noch gefangen in seinem alten Denken. Wahren Glauben erkennt man nicht an Worten, nicht an Ritualen, nicht ob jemand getauft ist oder das Richtige sagt, sondern wahrer Glaube, erfahren wir in Matthäus 7, erkennt man an den Früchten im Leben eines Menschen. Jesus sagt mal, wenn man falsche Propheten erkennen möchte, dann schaut nicht auf das, was sie sagen, schaut nicht auf das, welche Rituale sie vollziehen, sondern schaut auf das, was in dem Leben an Frucht ist. Und beim Simon war unter der christlichen Decke weiterhin der alte Hochmut und Ehrgeiz. Und ich finde, das ist eine Warnung für Menschen auch heute. Es ist möglich, sich von äußeren Erscheinungsformen des Christentums faszinieren zu lassen. Die Gemeinschaft in der Kirche zu mögen, die Musik zu mögen, vielleicht, wenn was Wunderhaftes geschieht, das zu mögen, ohne sein Herz wirklich jemals Jesus zu übergeben, zu überlassen. So ähnlich wie es bei dem Simon gewesen ist. Wahrer Glaube, es muss mein Herz umfassen, ich muss ein neuer Mensch werden. In 2. Korinther 5 heißt mal, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Herz muss von Christus verändert werden. Ich muss nicht im Kopf vieles über Jesus wissen, sondern ich muss mit Jesus leben. Der muss mein Herz neu gemacht haben. Jetzt bin ich ja hier und kann dir auch nicht ins Herz gucken, aber ich möchte dich einfach mal ermutigen, dich zu prüfen, wie es in deinem Herzen aussieht. Und das kann man am besten, indem man sich fragt, wen oder was liebe ich? Im Alten Testament, das greift Jesus mal später auf, im Doppelgebot der Liebe, also in Vers 4 heißt, höre Israel, der Schema Israel, da sagt Mose dem Volk, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das soll ein Kriterium für mich sein. Was liebe ich? Und wenn ich erkenne, dass ich etwas mehr liebe als Gott, dass Gott nicht den ersten Platz in meinem Leben hat, dann tue ich gut daran, umzukehren, Buße zu tun, das zu ändern. Und wenn ich erkenne, dass mein Herz Jesus noch gar nicht gehört, wenn ich nur so wie der Simon frommen Mantel drüber habe, dann sollten wir ernst machen und Jesus unser Herz übergeben. Jetzt erfahren wir noch einen dritten Irrtum von dem Simon. Irrtum der angenommenen, das klingt ein bisschen kompliziert, mir ist es nicht besser eingefallen. Irrtum der angenommenen Käuflichkeit, ich erkläre es. Der Simon sieht jetzt, wie die Apostel den zum Glauben gekommenen Samaritanern die Hände auflegen, die den Heiligen Geist bekommen. Und was fällt ihm jetzt ein, anstatt Gott zu loben und zu sagen, Gott ist groß, sagt er, wie ein Zauberer denkt, ein Trick, den ich noch nicht kenne, verkauf mir diesen Trick, damit ich kann, was ihr könnt. Damit die Leute wieder sagen, er ist ein Großer. Damit er wieder auf sich zeigen kann und wieder groß rauskommt. Das ist sein Wunsch. Simon, ich glaube, es ist die einzige Sünde, wo der Name der Sünde ist. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Simonie. Das Denken, dass man sich geistliche Ämter oder geistliche Segnungen erkaufen könnte, kommt von Simon dem Zauberer. Der denkt, man kann sich etwas erkaufen, wenn man nur genug Geld hat. Vielleicht kennt ihr den Film The Greatest Showman, also wer noch nicht gesehen hat, es lohnt sich, ein toller Film. Allerdings gibt es eine Geschichte um diesen Film. Der Mann, der den Zirkus gegründet hat, Peter Barnum, der war ein verarmter Landjunge und hat dann wirklich mal diesen großen amerikanischen Zirkus gegründet, Barnum and Bailey Circus. Und er hat einmal Charles Spurgeon, den bekannten Prediger aus London, eingeladen, dass er im Zelt seines Wanderzirkus predigen solle. Und das hat er deshalb gemacht, nicht weil er fromm war, sondern weil er wusste, wenn Spurgeon predigt, dann sitzen da manchmal 10.000 Leute, die ihm zuhören wollen, und er wollte die Leute erreichen, dass viele Leute in seinen Zirkus kommen. Und er bot dem Spurgeon an, dass er, der Barnum, die Musik stellt, wenn, außer der Spurgeon will unbedingt welche mitbringen. Er bot dem Spurgeon an, du darfst so lange oder so kurz predigen, wie du möchtest. Und er hat aber als Bedingung gestellt, dass die Eintrittsgelder nur er verwalten darf. Aber er hat dem Spurgeon immerhin pro Predigt $1,000 geboten. Das war für die damalige Zeit unwahrscheinlich viel Geld, wenn er bei ihm predigen würde. Und Spurgeon hat ihm geantwortet, hat zurückgeschrieben aus London: Sehr geehrter Herr Barnum, vielen Dank für Ihre freundliche Einladung, in Ihren Zirkuszelten in Amerika Vorträge zu halten. Meine Antwort finden Sie in Apostelgeschichte 13, Vers 10. Mit freundlichen Grüßen, Charles Haddon Spurgeon. Jetzt gucken wir mal, was in Apostelgeschichte 13, Vers 10 steht. Da hat er geschrieben: Du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit, bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Also ich glaube, der Herr Barnum hat verstanden, der kommt nicht. Genauso scharf weist Petrus den Simon zurecht. Er hat gesagt, du gehst ins Verderben, wenn du so weiter auf dem Weg gehst. So klar spricht Petrus auch zu Simon, dem Zauberer. Wieso? Nochmal, weil Simonie, das denkt, man könnte sich geistliche Wirkungen oder Ämter erkaufen, Sünde ist. Es ist Sünde, weil sie der Natur der Gnade widerspricht. Gnade ist immer unverdientes Geschenk. Das kann Gott geben, er muss es nicht geben, aber wir können es nicht verlangen. Gott verschenkt es unverdient. Und das kann man auch nicht kaufen und auch nicht verkaufen. Sondern im Gegenteil, im Alten Testament lädt Gott mal mit den Worten ein, die wir alle kennen aus Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Das Evangelium, die Gnade, gibt es nur kostenlos. Die ist nicht umsonst. Immerhin hat es, also sie ist für uns umsonst, aber kostenlos ist sie nicht, weil Jesus das Leben gekostet hat, so rum ist richtig. Ne? Aber man kann dafür nichts bezahlen. Wenn der Simon damals in die Kirche aufgenommen worden wäre mit diesem Denken, hätte das von Anfang an die ganze Kirche mit diesem Virus des Denkens, man könnte sich etwas erkaufen, versetzt. Und das wurde später in der Kirchengeschichte ein großes Problem. Kann ich jetzt nicht alles erklären, aber wenn ihr mal den Investiturstreit im Mittelalter, ne, wo man dachte, wer darf Bischöfe einsetzen, der Kaiser oder der Papst? Und wenn der Kaiser Bischöfe eingesetzt hat, dann hat er nicht Leute eingesetzt, die unbedingt vorher Priester waren, sondern Leute, die bezahlt haben, die ihm gewogen waren. Und das führte zu großen Problemen in der Kirchengeschichte, viel Streit, viel Ärger. Es gab sogar einen Papst, der sein Papsttum verkauft hat an einen anderen. Also führte immer nur zu Durcheinander. Wenn die Kirche, also in das Christentum, in die Hände der Simons dieser Welt fällt, dann wird die Kirche vom Geld bestimmt und nicht mehr von Jesus, von Christus. Und das sollten wir nicht zulassen. So, jetzt der dritte und letzte Gedanke. Wir haben gehört von der Vollmacht, die die Apostel hatten und Philippus. Wir haben gehört von den Irrtümern des Simon. Jetzt kommt das eigentlich, was hätte tröstlich sein können, der Umkehrruf Gottes. Ne, obwohl Simon dieses schräge Denken hat, dieses magische Denken, sich irgendwas einkaufen zu können, schreibt Gott ihn noch nicht ab, sondern Petrus fordert ihn jetzt auf. Wir lesen in Vers 22, kehre dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. In Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira, bei denen ist das anders, die haben keine Chance mehr, Buße zu tun. Ihm bietet Gott sozusagen an, du darfst umkehren. Und das macht so deutlich, ne, egal wie schräg jemand in der Gemeinde drauf ist, was oder in der Welt, dass Gott noch niemand abgeschrieben hat, jeder die Chance hat, umzukehren, wenn er wirklich Buße tut. Aber der Simon hat das Angebot nicht verstanden. Seine Antwort zeigt, die klingt nicht vielversprechend. Man sieht an seiner Antwort, dass er zwar Angst hat vor den Folgen seiner Sünde, was jetzt passieren könnte, aber er hat eigentlich nicht den kleinsten Hauch von echter Reue. Ne, ihm tut mehr leid, was jetzt geschehen könnte, als dass ihm das irgendwie ein Problem machte. Und das ist ein wichtiger Unterschied, wenn wir Buße tun, es soll echt sein, es soll aus unserem Herzen kommen, es soll uns leid tun. William Taylor, habe ich hier noch ein Zitat, der hat geschrieben, wahre Reue hasst die Sünde und nicht nur die Strafe. Und sie hasst die Sünde vor allem, weil sie Gottes Liebe entdeckt und gespürt hat. Und das war von ihm, bei ihm nicht zu spüren. Wenn wir über Buße sprechen, Buße heißt ja, ich gehe in eine falsche Richtung und dann muss ich mich abkehren. Bewusst sagen, das ist nicht gut, ich drehe mich um und gehe wieder zurück zum Kreuz, zu Jesus. Und bin auch bereit, wieder auf Jesus zu hören. Ohne echte Umkehr gibt es eigentlich auch keine Vergebung. Und was macht der Simon in der Geschichte? Anstatt um Vergebung zu bitten, was ihm angeboten wird, bittet er Petrus, für ihn zu beten. Das klingt fromm, er spricht ja irgendwie über Gott, aber er selber spricht nicht mit Gott. Er möchte einen menschlichen Vermittler. Und damit hat er was missverstanden. Wir brauchen keine menschlichen Vermittler, die für uns, für meine Schuld vor Gott treten. Paulus schreibt später im 1. Timotheusbrief, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Wisst ihr, eigentlich gleicht Simon ein Stück weit dem Pharao von Ägypten. Denn der Pharao von Ägypten, als er sieht die Wunder und ihn nicht Herr werden kann, ihr lacht, weil du aus Ägypten kommst, aber das hatte damit gar nichts zu tun. Der Pharao, der, jetzt war ich gerade auf von der Rolle, Entschuldigung. Der Pharao sieht die Wunder, ist so erschüttert und kann nichts gegen tun, seine Zauberer versagen. Und dann bittet er Mose, dass Mose für ihn Gott um Vergebung bittet. Das macht Mose auch. Und was macht der Pharao? Danach hat er sein Herz verhärtet und so weitergemacht wie vorher. Die Reue war nicht echt. Der hatte auch nur Angst vor der Strafe. Aber leid getan hat es ihm eigentlich nicht. Ein Prediger kann nicht für dich glauben. Er kann auch nicht für dich Buße tun. Das kannst du nur selbst. Ich als Pastor habe genug zu tun, für mich selbst Buße zu tun. Da gibt es viele Dinge, die in meinem Leben auch nicht in Ordnung sind, mit denen ich kämpfe und hadere. Da muss ich für mich Buße tun, aber ich kann nicht für dich Buße tun, das kannst nur du. Ich kann für dich beten, das wird der Prediger oder Pastor dann sicher auch tun, wenn du ihn darum bittest, dass er für dich betet. Aber schöner wäre es gewesen, wenn um dieses Anliegen der Simon selbst gebetet hätte, um Vergebung der Schuld, weil das kann nur er tun und nicht jemand anders. Und jetzt endet die Geschichte von Simon. Wie gesagt, in der Kirchengeschichte gibt es noch viel von ihm zu hören. In der Bibel sind seine letzten Worte, die bete du für mich. Und vermutlich ist das passiert, was Petrus ihm angekündigt hat, dass Simon mitsamt sein Geld ins Verderben gefahren ist, weil er diese Umkehr nicht angenommen hat. Ich möchte die Predigt aber nochmal positiv abschließen, sozusagen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom roten Teppich, den wir kennen, wenn etwas Besonderes ist. Gott rollt dir und mir heute sozusagen den roten Teppich aus. Buße ist der rote Teppich für dich und mich, der Aufruf Gottes, komm zu mir nach Hause, den er uns in Jesus sozusagen darbietet. Er streckt uns die Hand aus, und er lädt uns ein, mit ihm in Kontakt zu kommen. Das verändert alles. Dieser ausgestreckte Hand, das zugeworfene Rettungsseil, die ist für uns da. Wenn ich erkenne, dass ich irgendwie umkehren muss, dann sind wir eingeladen, nicht mit unserer Sünde allein zu bleiben, sondern immer wieder zu Jesus zu kommen. Der sagt nicht irgendwann, jetzt reicht es, sondern wenn die Buße echt ist, freut sich Jesus, dass ich komme und bei ihm mein Leben wieder festmache. Diese Einladung gilt bis heute. Also ich möchte nochmal zusammenfassen, ich komme zum Schluss, was nehmen wir aus der Predigt mit? Also nehmt zum Ersten das mit von der Vollmacht Gottes. Glaubt es mir, Gott hat Macht, Menschen, die verfeindet sind aus verschiedenen Nationen, so wie die Samaritaner und die Juden, wieder im Gottesdienst zusammenzubringen, dass man gemeinsam Gott anbeten kann. Er schafft es mit russischen und ukrainischen Christen, wenn sie auf Jesus schauen. Und er wird es auch weiter tun in der Welt, wo Menschen manchmal sich verfeinden, wenn man den Blick auf Jesus hat. Weil Jesus die Macht hat, die Vollmacht gehört ihm. Und wir haben etwas gelernt aus den Irrtümern, hoffe ich, des Simon, dass wir den Stolz in unserem Herzen nicht hegen sollen, sondern dass wir lernen sollen, Demut vor Gott zu bewahren, Jesus die Ehre zu geben. Ich hoffe, wir haben mitgenommen, dass oberflächlicher Glaube, der nur so ein Mantel ist, uns nicht retten wird, sondern nur der Glaube an Jesus, der aus dem Herzen kommt. Und darum die Einladung an dich, falls dein Glaube gar nicht da ist oder du denkst, mein Glaube ist nicht echt, dann lädt Jesus dich ein, das heute zu ändern und zu sagen, ich möchte an Jesus festmachen, ich möchte einen echten Glauben, ich möchte ein neuer Mensch werden und Jesus bietet dir es an. Und wir haben gelernt, hoffentlich, man kann geistliche Güter nicht kaufen. Wir leben aus Gnade und Gnade ist ein Geschenk und dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Und zum Schluss lädt Jesus uns ein, immer wieder umzukehren. Der rote Teppich ist da, er empfängt uns und freut sich, wenn wir zurück ins Vaterhaus kommen. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für Philippus, der ja, so eine Erweckung erlebt hat, für Petrus und Johannes, die dann bestätigt haben, dass die Feindschaft zwischen Samaritanern und Juden aufgehoben ist. Und ich danke dir, dass dann die Samaritaner ja, wirklich durch den Heiligen Geist auch neue Menschen geworden sind und dass du ja, so ein großes Wunder geschenkt hast, dass du Versöhnung geschenkt hast. Und auf der anderen Seite haben wir gehört von Simon, dem Zauberer, der so viel in irrtümlichem Denken war, von seinem Hintergrund her, ja, der einfach stolz war und über den Stolz nicht hinweggekommen ist, dessen Glaube oberflächlich war, der mehr an die Zeichen geglaubt hat, als an den, der die Zeichen getan hat. Und wir haben auch gehört von diesem Denken, dem magischen Denken, dass man sich irgendwas erkaufen könne, Gottes Segen, was nicht funktioniert. Aber ich danke dir, dass damit der Text nicht zu Ende ist, dass du Simon und uns einlädst, umzukehren, Buße zu tun. Und lass uns klüger sein als Simon, der das so scheint es nicht genutzt hat, der lieber andere für sich beten lassen wollte, der das selber nicht über die Lippen bekommen hat. Lass uns den Mut haben, immer wieder zu dir zu kommen, denn ja, der rote Teppich ist ausgerollt. Du freust dich auf uns und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Jo, wir singen in